TBS マガジン。
Verstehst du, die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun's auch nicht. Aber mir hätte man.
Ja, ich verstehe diese Woche auch die Welt nicht mehr. Über 600 Toten im blockierten Palästinensergebiet, judenfeindlichen Parolen bei deutscher Demonstration gegen Israels Militäreinsatz und mehr als 200 Europäer und Asiaten tot vom Himmel gefallen. Also viele grausame Geschehnisse, mit denen wir heute konfrontiert sind. Die Frage ist nun, gibt es diese Woche noch Gründe zum Hoffen? Und ja, gibt es. Aber bevor ich euch erzähle, was es uns noch Hoffnung tragen kann, begrüße ich euch ganz herzlich im Namen unseres ABS-Magazins. Ich bin die Andrea und neben mir im Studio sitzt Mareike Kessler von der No Border Gruppe aus Frankfurt, die sich politisch und durch Öffentlichkeitsarbeit für die Rechte von Asylsuchenden einsetzt. Herzlich willkommen, Mara. Wie geht's dir?
Gut geht's mir. Dankeschön.
Um mit dem hoffnungsvollen Thema dieser heutigen Sendung anzufangen, machen wir zuerst eine Pause mit einem hoffnungsvollen Lied. Das ist Fire of Freedom von Mathis Yahu. Wir haben heute als Thema Kirchenasyl für Flüchtlinge in Hessen bzw. Deutschland. Die No Border Gruppe hat gestern zu diesem Thema eine Pressekonferenz organisiert. Ziel dieser Konferenz war die Vorstellung eines offenen Briefes. Der Toten zu gedenken sollte bedeuten, die Überlebenden zu schützen. Mareike war selber dort und hat die Konferenz mit dem nächsten Kurzvortrag eröffnet.
Dublin-Verordnungen abschaffen ist eine der zentralen Forderungen von Flüchtlingen und ihren UnterstützerInnen. Denn die Dublin-Verordnungen der Europäischen Union führen dazu, dass Tausende von Asylsuchenden zwischen den EU-Staaten hin und her geschoben werden. Eigentlich sollten die Verordnungen eingeführt werden, um die Verantwortlichkeiten für Asylsuchende unter den EU-Staaten klar zu verteilen und genau dieses Herumirren zu vermeiden. Was besagt die Dublin-Verordnung? Die Verantwortung für einen Asylantrag wird demjenigen Staat zugeschoben, der sozusagen an der Einreise der antragstellenden Person schuld ist. Sei es beispielsweise wegen der Visavergabe oder wegen durchlässigen Außengrenzen. Als Grundlage der Dublin-Verordnungen wird dann davon ausgegangen, dass in allen Staaten der EU gleiche Bedingungen für Asylsuchende herrschen. Das heißt, gleiche Rechte und gleiche Versorgung gewährleistet sind. De facto driften die Bedingungen in den einzelnen Staaten jedoch weit auseinander. Beispielsweise stehen in Italien die Chancen vergleichsweise hoch, einen Flüchtlingsstatus zu bekommen. Gleichzeitig ist allerdings die Versorgung von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen katastrophal bzw. nicht existent. Um diesem Elend der Randstaaten zu entkommen, entscheiden sich viele Geflüchtete für die Asylantragstellung in einem anderen EU-Staat als dem gemäß Dublin-Verordnung für sie Verantwortlichen. Wird ihnen dann jedoch nachgewiesen, dass eben jener andere Staat für ihren Asylantrag zuständig ist, wird versucht, die Asylsuchenden dorthin zurückzuschieben. In vielen Fällen führt dies dazu, dass schutzbedürftige Menschen jahrelang zwischen den Staaten hin und her geschoben werden, auf der Suche nach einem Ort, der ein Leben in Würde, Sicherheit und Freiheit ermöglicht. Auf rechtlicher Ebene ist es kaum möglich, Dublin-Abschiebungen zu entkommen. Eine der wenigen Möglichkeiten auf ein inhaltliches und faires Asylverfahren in Deutschland besteht darin, die sogenannten Überstellungsfristen zu überbrücken. Der deutsche Staat muss Asylsuchende, für die ein anderer Staat zuständig ist, innerhalb einer sechsmonatigen Frist in den jeweiligen Drittstaat zurückschieben. Untertauchen ist keine Lösung dieses Problems, da dadurch die Frist auf 18 Monate verlängert wird. Gelingt die Abschiebung innerhalb der gesetzten Frist nicht, geht die Zuständigkeit für den Asylantrag an Deutschland über. Es gilt also, diese sechs Monate zu überbrücken, um überhaupt erst zu ermöglichen, dass der Asylantrag in Deutschland angehört wird und die Personen somit eine Chance auf Schutz in Deutschland erhalten. Und hier kommt das Kirchenasyl ins Spiel. Kirchenasyl wird offiziell nicht als Untertauchen gewertet. Gleichzeitig bietet es Schutz vor Abschiebung, da die deutschen Behörden den besonderen Status des kirchlichen Raums in fast allen Fällen akzeptieren. Auf diese Weise kann im Kirchenasyl die sechsmonatige Frist überbrückt werden und danach ist dann ein Einstieg in das deutsche Asylverfahren möglich. In der gegebenen Situation in Hessen sehen wir es als essentiell an, dass Kirchengemeinden durch Bereitstellung solcher Schutzräume ein solidarisches Zeichen gegen die Dublin-Verordnungen setzen. In Hessen kommen etwa 3/4 der Asylsuchenden aus Somalia und Eritrea, sind also überwiegend über das Mittelmeer, Lampedusa und Italien in die EU eingereist. Somit ist ein Großteil der Asylsuchenden in Hessen akut von einer Abschiebung in die Obdachlosigkeit Italiens bedroht. Kirchenasyle können diese unmenschlichen Abschiebungen verhindern.
Mareike, du hast gestern Kirchenasyl als kein langfristiges Untertauchen von Flüchtlingen bei Kirchengemeinden beschrieben, sondern erzählt, dass dieses nur Schutz vor Abschiebung bietet. Du hast auch betont, dass Kirchenasyl eine wichtige Rolle beim Unterlaufen von Fristen im Dublin-Verfahren spielt. Aber gibt es andere Dublin-Fälle, wo Flüchtlinge ein bisschen länger als 6 bzw. 12 Monate im Kirchenasyl bleiben können?
Genau, also gestern habe ich ja in dem Redebeitrag erklärt, warum besonders in Dublin-Fällen es Sinn macht, ein Kirchenasyl einzugehen. In Frankfurt ist ja auch gerade die Gutleutkirche ein Thema. Da sind ungefähr 30 Geflüchtete, die in der Gutleutkirche aufgenommen werden. Das ist aber kein klassisches Kirchenasyl, sondern die dürfen da bleiben. Die Kirche hat auch jetzt, also es gab dann Wechsel, es waren vorher die 22. Jetzt sind da neue reingekommen, nochmal mehr. Und die Kirche hat denen auch zugesichert, dass sie da erstmal bleiben können, was also schon mal super ist. Aber die sind in einer anderen Situation, weil die größtenteils einen Flüchtlingsstatus in Italien haben, also nicht in diesem Dublin-Verfahren drin sind, bei dem eben noch kein Status in einem anderen europäischen Staat erlangt wurde. Und obwohl eben diese Geflüchteten in der Gutleutkirche den Flüchtlingsstatus in Italien haben, haben sie aber trotzdem nicht das Recht, in Deutschland zu leben. Aber aufgrund der Lage in Italien und dass man da eben keinen Job findet und so, haben sie sich eben dazu entschieden, dass sie in Deutschland versuchen möchten, sich hier niederzulassen. Und da sprechen eben die Gesetze dagegen. Deswegen wir eben von No Border auch fordern, dass es eine Freizügigkeit innerhalb Europas geben müsste, dass Menschen einfach frei entscheiden können sollten, wo sie leben möchten und wo sie arbeiten möchten.
Das bedeutet, dass auch diese Flüchtlinge auch in dieser Kirchengemeinde bleiben, aber auch nicht arbeiten können, auch sich nicht frei bewegen können außerhalb der Gemeinde? Oder wie ist es bei denen so, die Situation? Also, oder wie lang haben die noch vor, die Flüchtlinge da in der Kirche zu haben?
Also es gibt in dem klassischen Kirchenasyl sozusagen, bei Dublin-Fällen oder so, wird schon versucht, dass sie auf dem Kirchengelände bleiben, weil eben jeder Tritt vor die Tür auch eine Gefahr darstellt, dass sie eben abgeschoben werden könnten oder aufgegriffen von der Polizei. In der Gutleutkirche ist das jetzt eben kein so klassisches Kirchenasyl, sondern es ist eher ein Schutzraum von der Kirche, der ihnen gewährt wird.
Ist auch ein Einzelfall dann, also bei dieser Kirche?
Das ist jetzt eine besondere Situation. Gibt es aber in anderen Städten auch in der Art.
Okay. Und was bedeutet ein Kirchenasyl? Sind das einzelne Menschen, Familien, Lebenspartnerschaften?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt immer auf die Einzelfälle drauf an. Ich betreue auch selbst ein Kirchenasyl hier in der Cantate Domino im Norden von Frankfurt. Und da geht es um Pärchen. Aber es gibt eben auch Kirchenasyle, bei denen es einzelne Personen oder auch Familien mit Kindern sind.
Und weißt du, wann die Kirche angefangen hat, Flüchtlinge zu nehmen und wie viele Kirchenasyle heute in Deutschland gibt?
Ja, also ich denke, Kirchenasyl hat so eine Tradition seit irgendwie 20, 30 Jahren oder so in Deutschland. Momentan gibt es 124 Kirchenasyle in ganz Deutschland, zumindest die der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche, Asyl in der Kirche bekannt sind. Und also von diesen 124 Kirchenasylen, das sind dann 217 Personen ungefähr, die geschützt werden. Und davon wiederum sind 105 Kirchenasyle Dublin-Fälle, also Fälle, bei denen es darum geht, diese Frist zu überbrücken, um dann in Deutschland den Asylantrag stellen zu können. Und in Hessen gibt es 14 oder 15 Kirchenasyle im Moment.
Okay. Gestern hat auch Paulus Jakob gesprochen. Er ist ein Flüchtling, der sich als Sprecher der Flüchtete-Initiative Refugees for Change politisch einsetzt. Hier auch einen kurzen Vortrag von ihm.
I'm Paulus, and I would like to present myself as one of the Refugees for Change.
Ich bin Paulus und ich möchte mich vorstellen als ein Mitglied der Initiative Refugees for Change.
We are here to demand solidarity of the churches because of the attacks of the police here in Germany.
Wir sind hier, um nach Solidarität zu suchen, Solidarität durch die Kirchen, da wir unter dem Angriff der deutschen Polizei hier leiden.
I hope you will understand our pain and our endless problems.
Ich hoffe hier auch auf Verständnis für unsere Schmerzen und diese schier endlosen Probleme.
What we, the refugees, need a protection, solidarity and the possibility.
Was wir als Flüchtlinge brauchen, ist Schutz, ist Solidarität und ist Willkommen.
We are tired of being treated worse than animals because of the racist Dublin regulation.
Wir sind sehr müde, davon hier behandelt zu werden, schlechter als die Tiere, nur aufgrund dieser rassistischen Dublin-Regelung.
Everywhere inside the European Union, we are hunted like criminals, but we did not commit any crime. All we care for is better life and protection.
Überall hier in der Europäischen Union werden wir gejagt wie die Kriminellen. Dabei haben wir kein Verbrechen begangen. Alles, wofür wir gekommen sind, ist, um nach einem besseren Leben zu suchen und Schutz zu finden.
Today we are here to demand for our lost basic human rights. As we are, as refugees rights in the lowless countries.
Heute sind wir hier und wir fordern unsere Menschenrechte genauso wie unsere Flüchtlingsrechte hier in einem rechtlosen Land.
At the same time, we are correct evidences for the ugly situation of refugees everywhere inside the European Union.
Im selben Moment sind wir sozusagen der Beweis für diese schreckliche Situation von Flüchtlingen überall hier in der Europäischen Union.
In particular, we are evidences for the effects of the racist Dublin Regulation 2 and 3.
Und im Speziellen sind wir der Beweis für die Effekte, die diese rassistische Dublin-Regelung hat, die Regelung 2 und 3.
In Italy, we have less rights than dogs.
In Italien haben wir weniger Rechte als die Hunde.
Because the dogs at least know when they should eat, when they should wash themselves.
Die Hunde wissen zumindest, wann sie zu essen bekommen, wann sie Wasser bekommen.
Not even this possible for refugees there.
Nicht mal das ist für Flüchtlinge dort möglich.
The refugees in Italy smell just like a dead fish.
Die Flüchtlinge in Italien stinken wie tote Fische.
Because we have the right to take a shower twice a month in a churches.
Wir haben das Recht, uns zweimal im Monat zu duschen in Kirchen.
We eat one time a day like camels.
Wir essen einmal am Tag wie die Kamele.
Also at the churches, we sleep on the street just like vagabonds.
Wir schlafen auf der Straße wie Obdachlose.
Always in fear of and under the heavy pressure of the racist law and attack by the racist policemen.
Und die ganze Zeit leben wir in Angst unter dem heftigen Druck der verschiedenen rassistischen Gesetze und der Attacken durch Polizisten.
We are not here in Germany for vacation, but we are here for salvation.
Wir sind nicht hier nach Deutschland gekommen, um hier Urlaub zu machen. Wir sind gekommen, weil es die letzte Option ist.
Ja, nachdem ich Paulus Kurzvortrag gehört habe, denke ich, dass Kirchenasyl eine gute kurzfristige Lösung, um Flüchtlingen die Flucht und den psychologischen Druck vor einer Abschiebung wegzunehmen. Aber Mareike, wie oft führt Kirchenasyl in der Tat dazu, dass Flüchtlinge bleiben dürfen?
Ja, also das ökonomische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, die sagen, dass ungefähr bei 80% der Fällen dann auch zu einem Bleiberecht hier in Deutschland kommt. Insgesamt denke ich, sollte eigentlich also macht Kirchenasyl eigentlich nur Sinn, wenn es irgendwie Teil einer langfristigen Perspektive auch ist. Und es gibt jetzt in Hessen auch ganz neu so eine Clearingstelle von der evangelischen Kirche. Da werden also die Fälle sozusagen, ich finde das Wort nicht gut in dem Zusammenhang, aber mir fällt gerade nichts Besseres ein. Also die Fälle werden sozusagen erstmal geprüft und geguckt, ob das irgendwie eine langfristige Perspektive macht und es Sinn macht, in Kirchenasyl überhaupt erst einzugehen. Und natürlich auch, ob es nicht andere Wege gibt, die auch vielleicht weniger strapaziös sind, als mehrere Wochen oder Monate in einer Kirche abzuwarten.
Wie ist das, die Vernetzung zwischen der No-Border-Gruppe und der Kirchengemeinde in Hessen? Seid ihr Vermittler zwischen Flüchtlingen und Kirchengemeinde?
Also die Vernetzung zwischen uns und den Kirchengemeinden ist auf jeden Fall in den letzten Wochen sehr, 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 sehr ausgebaut sozusagen, hat sich sehr ausgebaut. Und was wirklich ganz großartig ist, dass wir also über konkrete Einzelfälle angefangen haben, erstmal einen Kontakt zu der Cantate Domino Gemeinde zu haben und auch zu dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und sich dann aber eben daraus weitere Kontakte entwickelt haben und ich denke, dass es gerade auch sehr vielversprechend aussieht, dass wir weiterhin auch zusammenarbeiten können und gestern die Pressekonferenz war ja auch ein erster Schritt, der so auch an die Öffentlichkeit ging und wo auch die Vorbereitung zusammengelaufen ist und sehr gut geklappt hat.
Und wie kann man euch kontaktieren, falls ich Asylsuchende kenne, die gute Kandidaten für einen Kirchenasyl wären?
Also wenn du Asylsuchende kennst, die Kandidaten für einen Kirchenasyl wären, dann würde ich dir erstmal raten, dich wirklich an diese Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zu wenden. Deren Homepage ist kirchenasyl.de. Die sind sehr, sehr, sehr gut informiert, finde ich, und auch die Kontaktpersonen für Hessen sind alle sehr freundlich, also man muss sich wirklich nicht schüchtern sein oder so und kann sich an die wenden. Ansonsten könnt ihr euch auch an uns wenden, wobei natürlich auch klar ist, wir sind irgendwie alle ehrenamtlich im Geschäft sozusagen und haben auch nicht unendliche Kapazitäten, aber wir können eben vielleicht mit unseren Kontakten dann weiterhelfen. Wir haben einen Blog, der heißt noborder-frankfurt.antira.info und unsere E-Mail-Adresse ist noborderffm@riseup.net.
Okay. Super, Dank. Bevor wir mit dem nächsten Teil der Sendung weitermachen, gehen wir jetzt zu einer kurzen Pause mit der südafrikanischen Sängerin Necker und ihrem Lied Africans. Ja, das war Necker mit Africans. Zum nächsten haben wir einen Beitrag von die Pfarrerin und Dekanin im evangelischen Stadtdekanat Frankfurt am Main, Ursula Schön. Sie hat gestern über die Motivation der Kirche für die Gewährung von Kirchenasyl erzählt. Hier ihren kurzen Beitrag zu diesem Punkt.
Wir als evangelische Kirche nehmen natürlich diese Verantwortung auf anderen Ebenen auch wahr, indem wir Stellungnahmen abgeben, indem wir auch in den Landesregierungen und in der Bundesregierung immer wieder dafür eintreten, dass Menschen hier aufgenommen werden und dass unser Flüchtlings- und Asyl humaner gestaltet wird. In diesem Zusammenhang gehört die Bewertung des Dublin II, inzwischen Dublin III Verfahrens. Es ist sehr deutlich und wird auch immer wieder benannt, dass dieses Verfahren zu menschlichen Härten führt, wie wir es eben nochmal von Herrn Jakob gehört haben, die wir so nicht hinnehmen können, weil sie nicht nur unserem Glauben, sondern letztlich auch der im Grundgesetz verankerten menschlichen Würde widerspricht, unserem Auftrag zum Asyl. Auch das ist ein Grundrecht in diesem Land und dazu stehen wir. Dublin, zwei Fälle als Kirchenasyl aufzunehmen, braucht also wirklich auch eine große politische Bewegung. Ohne das ändert sich ja die strukturell politische Lage in Europa nicht. Das Kirchenasyl geht im Grunde von der theologischen Auffassung aus, dass es besondere sakrale Räume gibt, die der profanen Welt, der säkularen Welt entzogen sind und wo eigene Rechte gelten. Wenn wir das heute juristisch sehen, dann müssen wir sagen, juristisch gesehen hat der Staat das Recht, auf unsere Kirchen zu betreten. Und was im Kirchenasyl sich vollzieht, ist eher ein symbolischer Schutzraum, der dort aufgebaut wird. Ich finde diesen symbolischen Schutzraum außerordentlich wichtig, weil er Menschen in den Blick rückt, die sonst hier nur als Zahlen beschrieben werden. Aber es ist eben ein Schutzraum, der nur deswegen als ein solcher gelten kann, weil der Staat, die öffentlichen Kräfte diesen symbolischen Wert akzeptieren. Insoweit hat das Kirchenasyl auch Grenzen. Es geht eben nur für sehr begrenzte Einzelfälle, wo es eine Übereinkunft gibt mit den handelnden Behörden. Sonst wird uns auch vorgeworfen, dass wir im Grunde zur Verschleierung von nicht legalen Tatbestand beitragen.
Ja, genau, das war die Pfarrerin Ursula Schön. Wir haben noch für den anderen Teil unserer heutigen Sendung eine Überraschung. Am Telefon wartet Rainer Schell von Evangelischen Kirchengemeinde Cantate Domino in Frankfurter Nordweststadt. Er wird uns über sein Engagement beim Kirchenasyl und über die Arbeit seiner Gemeinde zu diesem Thema erzählen. Aber bevor wir ihn anrufen, wollte ich dir fragen, Mareike, ihr wart als Snowboarder-Gruppe da eine Art Vermittler zwischen diese zwei Flüchtlingen, die in der Gemeinde sind, und der Kirche. Wie war das? Wann ist das stattgefunden?
Das war, ich weiß gar nicht mehr genau, so vor 3 Monaten, denke ich. Das war eigentlich zufällig, dass 2 aus unserer Gruppe einen Vortrag in dieser Gemeinde über Dublin 3 geplant hatten und dadurch eben ins Gespräch kamen mit der Pfarrerin dort, mit Frau Fröhlich, und da auch die Sprache irgendwie auf Kirchenasyl kam und dann zufällig einige Tage später wir eben Kontakt zu diesen beiden Geflüchteten bekommen hatten und uns klar war, die brauchen Kirchenasyl, sonst haben sie keine Perspektive in Deutschland. Und daraufhin haben wir dann eben mit Frau Fröhlich geredet und es hat dann alles sehr kurzfristig geklappt. Frau Fröhlich und der Vorstand haben sich da also auch sehr kurzfristig abgestimmt und das war wirklich super, dass es dann so zustande gekommen ist.
Okay, schön. Ich werde jetzt versuchen, Herr Schell anzurufen. Ich hoffe, er wartet schon am Telefon.
Hallo.
Hallo, Herr Schell.
Hallo, grüß.
Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein Interview zum Kirchenasyl zu geben. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen wollte, ist, warum engagieren Sie sich für das Asylrecht der Flüchtlinge?
Das hat viele Gründe. Also, was mich immer sehr betroffen macht, sind die Nachrichten, die ich jeden Abend im Fernsehen sehe, die Geschichten, die vor Lampedusa passieren, noch schlimmer.
An der griechisch-türkischen Küste passieren, wo zum Teil die Leute einfach ins Meer gekippt werden, die von der Küstenwache aufgegriffen werden. Dann denke ich auch manchmal an die deutschen Flüchtlinge in den 30er Jahren, die versucht haben, in der Welt irgendwie unterzukommen, die jüdischen Flüchtlinge, die politischen Flüchtlinge, die zum Beispiel an der Schweizer Grenze gescheitert sind, die zum Teil kläglich zugrunde gegangen sind, dann irgendwie auf dem Weg ins Asyl. Und ich finde einfach, es ist ein menschlicher Akt, da was zu tun und sich zu engagieren und diese Grausamkeit einfach auch zu mildern zu helfen. Wirklich abschaffen kann man sie ja nicht, aber zu mildern zu helfen bei konkreten Personen.
Und wie ist Ihre Beziehung, also oder wie ist die Beziehung allgemein zwischen Kirchengemeinde und Flüchtlinge? Gibt es Probleme oder gibt es großen Akzeptanz? Machen die Leute auch mit?
Also ich kann da jetzt nur für mich sprechen oder was ich mitkriege, den kleinen Ausschnitt. Also es war kein größeres Problem, glaube ich, für die Kirchengemeinde zu akzeptieren, dass damals diese 22 Flüchtlinge untergekommen sind. Das hat den Kirchenbetrieb so ein bisschen, den Gemeindebetrieb so ein bisschen lahmgelegt. Deswegen sind sie dann ja in die andere Kirche, in die Gutleutkirche übergewandert. Jetzt die beiden, die kochen in den Räumen der Kirchengemeinde. Sie schlafen. Früher haben sie in der Sakristei geschlafen. Jetzt schlafen sie in einem Raum, der eigentlich der Pfarrerin zusteht. Und bewegen sich halt auf diesem engen Kirchengelände. Und da sind Kinder Projekten, wo ich zum Beispiel auch Deutschförderung mache, Nachmittagsleseförderung, aber das stört die nicht, im Gegenteil, die nehmen Kontakt auf. Die Kinder, die zum Teil Arabisch sprechen, weil sie aus Marokko oder Ägypten oder Syrien kommen, die haben von selbst Kontakt aufgenommen mit den beiden, mit dem Paar, das da lebt, und die sind dann gehen ganz natürlich mit um und die helfen sogar beim Deutschunterricht. Also das, da entwickeln sich ganz tolle Zusammenhänge. Es mag auch Leute geben, die das anders sehen, aber ich habe bisher jedenfalls noch nichts gehört. Was ich mitkriege, ist eigentlich eine große Zustimmung.
Mhm. Es wird gesagt, dass Asylsuchen anzunehmen heißt, es einen illegalen Aufenthalt zu unterstützen. Wie sieht es bei euch an? Gab es bis jetzt keine Probleme mit der Polizei zum Beispiel?
Also da weiß, glaube ich, Mareike besser Bescheid. Ich habe noch nicht gehört, dass es Probleme mit der Polizei gab. Die Flüchtlinge halten sich auch strikt an die Auflagen, bewegen sich eben nur im Kirchengelände, was eine ganz starke Einschränkung ist. Es mag ein nettes Gefängnis sein, aber es ist ein Gefängnis. Aber sie müssen das durchhalten, 6 Monate, damit sie eine Chance haben, damit ihre Asylgründe wirklich überprüft werden.
Und Mareike, wie ist das? Gab es Fälle, wo vielleicht die Behörden schon versucht haben, Asylanten bei den Kirchen vielleicht, ich weiß nicht, also oder wo es Probleme gab zwischen Behörden und Kirchengemeinden?
Ja, das ist wohl mal vorgekommen, dass die Polizei in ein Kirchenasyl reingegangen ist, um die Leute dann zur Abschiebung abzuholen. Daraufhin war aber auch der öffentliche Aufschrei so groß, dass der Innenminister dann zugesichert hat, dass das nicht mehr passiert. Und da, also es ist eben legal möglich sozusagen, dass die Polizei auch auf das Kirchengelände geht. Das ist kein offizieller Schutzraum oder sowas, aber es ist eben ein symbolischer Schutzraum und darauf baut eben der Gedanke des Kirchenasyls auf.
Mhm. Herr Schell, ich wollte Ihnen noch fragen, also gibt es eine Botschaft, die Sie andere Kirchengemeinde gern mitteilen wollen?
An andere Kirchengemeinden.
Genau, die vielleicht noch nicht.
Ja, ich meine einfach den Mut zu haben, wenn man Interesse und Zeit und ein bisschen Mühe für menschlichen Kontakt aufbringen mag, dass man sich einfach öffnet für sowas. Und ich glaube, dass man sehr reich belohnt wird auf der Ebene der menschlichen Kontakte, dass man einfach Menschen aus anderen Kulturen kennenlernt, die in Not sind, aber die trotzdem sich einfach als super nette Menschen auch herausstellen, mit denen man lachen, Spaß haben kann, die für einen kochen, mit denen man einfach zusammen sein kann und dass man so auf dieser Ebene einfach auch was tun kann, um diese schreckliche Situation abzumildern. Und man setzt auch ein politisches Zeichen gegen diese Willkür, die hinter diesem schon genannten Dublin II und Dublin III Abkommen steht. Das finde ich auch ganz wichtig. Das ist auch ein politisch-symbolischer Akt des Widerstandes gegen dieses zwar rechtlich korrekte, aber doch vom Rechtsgefühl her völlig absurde Konstrukt, das da in die Welt gesetzt worden ist.
Mhm. Mareike, wie ist es bei dir?
Ja, genau. Also ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass ja gestern diese Pressekonferenz stattfand zum Anlass der Veröffentlichung eines offenen Briefs, der an alle Kirchengemeinden in Hessen verschickt wurde, wo die Kirchengemeinden von der Geflüchteteninitiative Refugees for Change dazu aufgerufen werden, mehr Kirchenasyl bereitzustellen. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass eben in den Kirchengemeinden auch darüber geredet wird. Und es gibt ja eben die Möglichkeit, diesen symbolischen Schutzraum bereitzustellen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es eben ja auch mehr in das öffentliche Bewusstsein tritt, dass es eben eine konkrete Möglichkeit gibt, Menschen zu schützen und hier zu behalten und die einfach mehr genutzt werden sollte. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass das Kirchenasyl nur ein Teil eigentlich eines Kampfes sein kann oder so, wie auch Herr Schell eben gesagt hat, eben der Widerstand, den man leisten muss und so, dass es eben das Kirchenasyl ist da der was Konkretes, was in Einzelfällen und so hilft, aber das große Ganze wird sich dadurch nicht ändern und deswegen fordern wir von No Border eben auch weiterhin die Abschaffung von den Dublin-Verordnungen.
Okay. Super, vielen lieben Dank, Herr Schell. Gibt es noch was, was Sie sagen wollen vielleicht zum Ende? Eine Botschaft an den Zuhörer hier?
Ich glaube, glaube, die Kirchenhierarchie hier in Frankfurt und Hessen ist da schon ganz gut dabei, das zu unterstützen. Ich bin jetzt auch nicht besonders aktiv in dem Rahmen ansonsten. Aber was ich mitkriege, läuft da einiges. Es wäre wichtig, dass auch andere gesellschaftliche Kreise und politische Gruppen, zum Teil politische Parteien, da auch einfach ein bisschen was tun, damit sich was ändert und dass nicht alle sich hinter dieser Dublin-II-Ordnung verschanzen. Mit ganz viel Geld, ich habe deutlich gehört, Amnesty hat beklagt, dass 2 Milliarden Euro für Frontex ausgegeben wird, das heißt für die militärische Sicherung der Grenzen, aber nur 800.000 Euro für die Verbesserung von Asylverfahren. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn die Länder, die die ganzen Asyl, die große Welle wie Italien oder Spanien auch bewältigen müssen, dass die unterstützt werden, dass einfach ihre Möglichkeiten, Asyl zu gewähren, auch verbessert, dass da Geld investiert wird. Das wäre eine wichtige Sache, das sollten Sie die politischen Parteien für einsetzen. Mhm. Ja, das war's.
Okay, vielen Dank für die schöne letzte Botschaft und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und wir hören uns.
Wiederhören. Tschüss.
Tschüss. So, wir machen jetzt so eine kurze Pause, bevor wir bis zum letzten Teil der Sendung kommen. Das ist Bob Marley und The Wailers mit dem Song Soul Rebels. Ja, Mareike, wir haben uns gerade über das Kirchenasyl so als eine politische Lösung so unterhalten. Und unter politische Lösung stelle ich mir vor, dass diese Aktion, also dass Kirchengemeinden einfach Flüchtlinge annehmen, auch so einen politischen Zeichen für die deutsche Regierung ist, dass auch die Umgehen mit Asylsuchenden und auch Asylpolitik verändern werden sollte. Ist das auch so oder sind die Kirchen auch schon zurückhaltend zum Thema und machen das auch vielleicht nur nebenbei sozusagen?
Ja, also ich denke schon, dass die evangelische Kirche sich klar positioniert, dass in der deutschen und europäischen Asylpolitik sich etwas ändern muss. Man muss aber bei der Kirche, das habe ich in den letzten Wochen gelernt, ziemlich genau unterscheiden zwischen der Struktur der Kirche und den Kirchengemeinden. Und ich denke, dass jetzt eben die Kirchengemeinden nachziehen müssen und da eben sich auch positionieren, indem sie eben solche Schutzräume bereitstellen.
Und ist es das Gleiche auch bei allen Kirchen, katholische Kirchen, oder gibt es auch andere Gemeinden, also die jüdische Gemeinde, die auch Asylsuchenden annehmen?
Also es ist größtenteils werden die Kirchenasyle von evangelischen Kirchen bereitgestellt. Ich glaube, von der katholischen Kirche gibt es auch nicht so eine klare Positionierung zu dem Thema. Zumindest weiß ich nichts davon. Und es gibt jetzt ein Kirchenasyl auch in einer Synagoge, was ja eben auch den gleichen symbolischen Schutzraum bedeutet.
Und hat es sich auch bei der katholischen Kirche nicht verändert, seitdem der neue Papst am Amt ist?
So lange bin ich noch nicht in dem Thema drin, deswegen weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es auch von oben da jetzt mehr Bestrebungen, was zu ändern oder so.
Aber man kann so allgemein sagen, dass je vielleicht strikter so die Struktur ist von Kirchen, auch ein bisschen schwieriger ist, dass auch die Gemeinden ein bisschen mehr Freiheit haben, um Asylsuchenden anzunehmen, gehe ich davon aus. Deswegen vielleicht eher so, dass die bei der katholischen Kirche das nicht so oft kommt, dass sie einfach Kirchenasyl anbieten, als bei den evangelischen Kirchengemeinden, wo es vielleicht mehr Unabhängigkeit von Kirchengemeinde gibt, die auch, ja, also die das vielleicht öfters machen und ja,
also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es letztlich eigentlich der Kirchenvorstand, also der Vorstand der Gemeinde, die dann entscheidet, ob sie ein Kirchenasyl durchführen wollen. Aber bei den evangelischen Kirchen ist es eben so, dass sie eben durch die Struktur und durch höhere Posten in der Kirchenstruktur eben auch eine Rückendeckung haben und da eben die Pfarrer oder Pfarrerinnen eben keinen Alleingang machen müssen, um den Vorstand zu überzeugen oder sowas, sondern eben auch es verschiedene Beratungsangebote gibt und sowas, wo man eben, wo auch die Gemeinden dazu ermutigt werden, Kirchenasyle einzugehen.
Also dann die Entscheidung kommt nicht von unten. Also es ist nicht, dass die Kirchengemeinde sich trifft und so zusammen entscheiden, ja, wir nehmen Asylsuchenden an für diese Zeit.
Oder doch, ich denke, dass das auch möglich ist. Also ich glaube, jeder Fall ist einfach sehr individuell und manchmal kommt es eben eher dadurch, dass die Pfarrerin sagt, also sozusagen die Gemeinde fragt, ob das durchgeführt werden soll, oder manchmal kommt es eher aus der Gemeinde und dann wird, glaube ich, auch teilweise einfach fragen sich verschiedene, also wird aus der Struktur der Kirche sozusagen auch Gemeinden direkt angefragt, ob das da möglich wäre oder so.
Mhm. Du meintest auch vorher, dass Kirchenasyl nur Teil einer Lösung ist für dieses Problem, für die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, um besseren Lebenschancen zu finden. Vor einem Monat, wenn ich richtig bin, hat die Marsch der Flüchtlinge stattgefunden. Was war das für eine Aktion? Es gab auch eine Sendung zum Thema, aber nochmal, um was ging es da?
Genau, das war ein Marsch von verschiedenen selbstorganisierten geflüchteten Gruppen aus verschiedenen europäischen Ländern, die von Straßburg nach Brüssel marschiert sind, also 5 Wochen lang gelaufen sind und dann eine Aktionswoche in Brüssel durchgeführt haben. Und das finde ich ist eben auch ein sehr starkes Zeichen dafür, dass es überall einfach gerade am Brodeln ist und die Asylgesetzgebung in ganz Europa sich ändern müsste und die Forderung, dass eben Dublin abgeschafft werden muss, war bei dem Marsch auch sehr zentral.
Und war es das erste Mal, dass selber Flüchtlinge auch politisch aktiv waren? Oder seit wann gibt es zum Beispiel Initiativen wie Refugees for Change oder also einfach auch Flüchtlinge, die sich auch politisch mit dem Thema beschäftigen?
Also seit wann das gibt, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke, Menschen, die unter schlechten Bedingungen leben und die unterdrückt werden und so, sind organisieren sich immer wieder selbst und hoffentlich auch schon sehr lange. Refugees for Change ist jetzt eine ziemlich neue Initiative hier in Hessen. Das hat sich so entwickelt, dass auf verschiedene Sprachgruppen von Geflüchteten und so zusammengekommen sind und wir als No Border Gruppe haben sie dabei unterstützt, jetzt mittlerweile 4 Demonstrationen in Frankfurt und auch eine am Flughafen, oder davon von den 4 war eine am Flughafen, zu organisieren, bei denen eben auch die Abschaffung der Dublin-Verordnung gefordert wurde. Und eben hier in Hessen ist die Dublin-Verordnung wirklich ein sehr großes Thema, weil ein Großteil der Asylsuchenden aus Ostafrika kommt, also aus Eritrea, Somalia, und deswegen eben größtenteils die Leute übers Mittelmeer gekommen sind und erstmal in Italien angekommen sind und deswegen eben sehr viele von dieser Dublin-Verordnung betroffen sind. Das heißt, dass sie eben in Deutschland ihr Asylverfahren gar nicht erst öffnen können, auch gar nicht erst gefragt werden, warum sie eigentlich aus ihren Ländern geflohen sind. Ihre Asylgründe nicht geprüft werden, sondern sie eben direkt einfach nach Italien oder in andere EU-Randstaaten zurückgeschoben werden sollen.
Und wie war die Woche, also die Protestwoche in Brüssel, wie ist die gelaufen? Gab es besondere Aktionen oder wie haben die Flüchtlinge auch da protestiert?
Es gab da verschiedene Aktionen. Es sind auch zu der Protestwoche nochmal sehr viele Geflüchtete und UnterstützerInnen aus verschiedenen anderen Orten eben angereist. Es war gleichzeitig auch ein Gipfeltreffen, ich glaube, das waren die EU-Minister, Innenminister in Brüssel, und da gab es dann eben verschiedene Protestaktionen, auch eine Solidaritätsaktion an der deutschen Botschaft, weil das gerade der Zeitpunkt war, als auch diese Olauer Schule in Berlin-Kreuzberg geräumt werden sollte. Und dann zum Abschluss der Protestwoche in Brüssel gab es eine sehr große Demonstration, die auch nochmal mit Stärke irgendwie so gezeigt hat, dass der Protest eben auch weiterhin da sein wird, auch wenn die Protestwoche jetzt zu Ende ist.
Mhm. Ja, also wie versprochen, wollten wir heute auch ein bisschen Hoffnung geben, und aus dem Grund will ich euch die nächste Aufzeichnung der Pressekonferenz von gestern mitteilen, wo es um Hoffnung eines Mannes, nämlich von Paulus von Refugees for Change und Solidarität geht.
I was born in Asmara.
Ich bin in Asmara geboren.
Now I live in Eschborn.
Jetzt lebe ich in Eschborn.
Until now I didn't get any letters from the courts.
Bis jetzt habe ich noch keinen Brief vom Gericht bekommen.
It does not mean that I have not fight for the others.
Das heißt aber nicht, dass ich nicht mich auch für die anderen einsetzen müsste.
I know one day it will come to me.
Und es kann auch jederzeit sein, dass auch ich einen Brief bekomme.
I mean now, before the wave came to you, you have to open little roads.
Normalerweise ist es ja so, dass bevor die Welle kommt, man schon so kleine Löcher öffnen sollte.
Solidarity does not mean only to take, even to give.
Solidarität heißt auch nicht nur zu nehmen, das heißt auch zu geben.
That's why I'm here.
Und das ist, warum ich jetzt hier sitze.
Ja, das war Paulus von Refugees for Change. Um mit dieser schönen Botschaft wollen wir uns von euch verabschieden. Dankeschön, Mareike, dass du hier warst und dass du dich auch so stark engagierst, weil ich weiß, dass die No Border Gruppe auch sehr viel Zeit für dieses Problematik oder vielleicht mehr für diese Menschen bereitstellt und dass ihr auch einfach sehr viel ehrenamtlichen Arbeit leistet, damit die Flüchtlingen hier in Europa besser geht.
Ja, danke dir, dass du mich eingeladen hast.
Super. Dann mit einem letzten Lied verabschiede ich mich von euch. Das ist Struggler von Mathis Yahu. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mareike.
Tschüss.